Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Gott sei in allem die Ehre. Und ich möchte noch einmal wiederholen, denn das passt so gut als Einleitung. Wir singen von Jesus, sein ist Gewalt und Macht. Er hat auf Golgatha das Heil der Welt vollbracht. Und gestern haben wir von diesem Sieg des Herrn Jesus gehört. Die Politik Gottes war das Thema. Sie beginnt damit, dass Christus den Sieg errungen hat am Kreuz auf Golgatha, den Tod überwunden hat, die Hölle besiegt hat, den Satan entthront hat, besiegt hat und unter seinen Füßen getreten hat. Und der Endsieg ist praktisch endgültig schon fertig und beschlossen. Aber wir sind noch in einer Zeit des Übergangs, bis der Herr Jesus wiederkommt, um diesen Sieg auch hier überall auf Erden vollkommen umzusetzen. Und in all dem wurde auch wichtig gemacht, die Rolle, die auch staatliche Organe haben. Und ich möchte lesen den Auftrag zum Gebet, den wir in diesem Zusammenhang haben, im 1. Timotheusbrief im 2. Kapitel. Hier heißt es, so ermahne oder ermutige ich euch nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein einziger Gott und ein einziger Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Paulus schreibt, dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Völker im Glauben und in der Wahrheit. Amen. Als ich darüber nachgedacht habe, kommt mir immer wieder eine Begebenheit ins Herz. Ich habe ja etwa über 5 Jahre Projekte in Pakistan betreut und wenn man dieses Land sieht, wo man teilweise stundenlang durch Gegenden fahren kann und man sieht keine Frau auf der Straße, weil sie gar nicht alleine auf die Straße dürfen und nur im Hintergrund sind und wenn dann zutiefst verschleiert und dann solche Momente hat, wo eine schon ältere Frau ein wahnsinnig schweres Paket mit Holz trägt und der Mann geht hinterher wie so ein Pascha und hat überhaupt nichts in der Hand. Mit diesem Mann durfte sie offenbar auf die Straße gehen. Und ich könnte viele weitere solche Dinge nennen. Dann weiß man, was wir für eine Gnade haben, in was für einem guten Land und in was für wunderbaren Umständen für das Evangelium und den Glauben in dieser Freiheit, die wir jetzt noch leben dürfen, wie froh wir sein können, wie wir Gott danken können, wie wir ihm die Ehre geben können. Ja? Und in diesem Land haben wir auch einmal Christen besucht und sie waren ganz ans Ende der Gesellschaft gedrängt. Also es war in einer Großstadt und sie waren die, die den Müll praktisch sortiert, verarbeitet haben. Und ihre gesamten Häuslein bestanden alle aus Müll, der von ihnen selber aufbereitet worden war. Und wir konnten dann dort einen Besuch machen und etwas Stärkung geben. Und sie leben für den Herrn und sie freuen sich auf die Herrlichkeit bei Gott. In solchen Umständen wird einem bewusst, wie wertvoll das ist, wenn Gott hier und da noch einen seiner Streiter wie Daniel im Staatswesen hat. Und so war das auch dort in Pakistan. Da gab es einen Minister, der war richtig gläubig. Das war ein gläubiger Christ. Und den hat Gott inmitten dieses Staates bewahrt als Gläubigen im System. Und er hat sich immer wieder noch eingesetzt, auch, ja, dass Christen in einer guten Art und Weise leben können. Und da wird man dann so richtig dankbar, auch wie schön das ist. Ja? Wir können hier aufs Rathaus gehen, dürfen beantragen, dass wir evangelisieren, dass wir mit Menschen sprechen. Und es wurde bisher immer genehmigt. Was für eine große Gnade von Gott. Und mir ist bewusst geworden, wie sehr wir auch beten müssen für diese gläubigen Brüder und Schwestern, die irgendwo in diesen Verantwortungen im Staat sind. Und wie wichtig es ist, dass es sie gibt. Nehmen wir dieses Lebenszeugnis von Bruder Ulf gestern, ja, aus der Verfolgungssituation heraus. Wenn die Polizei so abgefallen ist, dass die Luft so voll von Dämonen ist, dass man überhaupt erst mal beten muss, wenn man in den Raum hineinkommt, ja, und Gott hat dann dieses Wunder getan und es ist alles so gut verlaufen. Aber wie froh dürfen wir sein, dass wir heute diese Zustände noch nicht haben. Ja, als mir die Scheibe vom Auto eingeschlagen worden war und ich brauchte dann die Hilfe von der Polizei, um das alles abzuklären, wie freundlich waren die Beamten, wie oft. Und keiner nimmt Anstoß daran, dass man Christ ist. Wie gut ist das? Wie froh können wir sein, auch da, wenn Gott seine Männer und Frauen noch hat in alledem. Und der Teufel, er drückt nach unten, er will natürlich alle Christen aus Staatsapparat heraushaben. Und auch aus allen Einrichtungen, wo er immer mehr Einfluss gewinnen möchte. Wir müssen heute auch beten für Ärzte. Es gibt gläubige Ärzte. Ja, sie wollen nicht, dass Babys ermordet werden, abgetrieben werden. Und sie sind alle in diesen Gesetzesgrundlagen drin, ja. Dass Gott sie segnet und beschützt, auch Krankenschwestern, und führt und leitet, dass sie nirgends gegen ihr Gewissen etwas tun müssen, was gegen Gott ist, aber dass sie auch nicht aufgeben und herausgehen aus ihren Ämtern. Denn stellt euch einmal vor, 20 Jahre weiter, ja, dann brauche ich vielleicht ein Altenheim. Jetzt gibt es jemanden, der lächelt hier. Ja, so, wenn da kein Pfleger mehr wäre, der gläubig ist, keine Leitung mehr ist, die gläubig ist, wenn das eine staatliche Einrichtung ist unter Umständen und es ist dann schon die Beratung, dass der alte Mensch sich doch töten möge, weil er ja keine Leistung mehr bringt, im Gange. Und in diese Richtung gehen wir ja langsam hier, ja. Wie wertvoll, wenn es dann noch Gläubige da gibt, die dem entgegenstehen und die sagen, nein, eine einzige Menschenseele ist mehr wert als alle Schätze dieser Welt gemeinsam. Wir achten und ehren das Alter, wir pflegen aus Liebe und nicht wegen Geld und Profit zuerst, auch wenn wir natürlich ein Einkommen brauchen. Wir haben so viel Segen. Und hier in diesem Wort Gottes steht, bittet für die Könige, bittet für alle Obrigkeit. Und das wollen wir tun und auch für alle Menschen. Wir denken an die, die krank sind, wir denken an die, ja, die Probleme haben, wir denken an die, die davor stehen, entscheide ich mich für Jesus Christus oder nicht, lasse ich mich taufen oder nicht, wollen wir von Herzen eintreten im Gebet. Gott danken für den Sieg Jesu Christi auf Golgatha, Gott danken für jeden, der der Welt widersteht, nicht nachgibt und rausgeht, in dem Sinne, dass er nicht mehr für Christus überwindend wirkt, sondern nur noch sich rauszieht aus allem und in seiner privaten Welt lebt und den Kämpfen ausweicht, ja, sondern der überwindet zur Ehre Gottes und des Lammes. Und der Herr hat eine wunderbare Verheißung gegeben und mit der möchte ich schließen von gestern Abend aus Offenbarung 12. Und die passt sehr gut zu diesem Gebet für die Obrigkeit und für alle Menschen, denn wir wissen um den Sieg und auch um den Sieg des Gebetes. Und sie haben ihn überwunden, den Verkläger der Brüder, den Satan, die alte Schlange. Sie haben den Bösen überwunden durch des Lammes Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Der Herr segne uns. Amen. Wollen wir aufstehen zum Gebet, dass wir beten und ich schließe dann das Gebet ab. Der Sieg ist so groß und so tief und in alle Ewigkeit gültig, dass wir ihn gar nicht ganz erfassen können. Aber wir können dir von Herzen danken, dass du dein Blut vergossen hast, Herr. Und wenn irgendwas nicht in Ordnung ist in unserem Leben, die Dinge, die uns bewusst sind, da vergib uns von ganzem Herzen, bitten wir dich, reinige uns in deinem Blut und auch die Dinge, die uns nicht bewusst sind, Herr. Zeige du sie, Herr, und schenke ganze Reinigung und Heiligung. Erfülle uns mit deinem Geist, stärke unseren Glauben, heile uns zu deiner Ehre, bevollmächtige uns in jeder Berufung, die du einem jeden gegeben hast, auch zu deiner Ehre in Demut vor dir, Herr, aber zur Rettung von Menschen und zur Verherrlichung deines Namens. Wir preisen dich und wir beten dich an. Und wir bitten, dass sich noch viele Menschen retten lassen, auch hier in Kehl, in Straßburg, in Schutterwald, in Goldscheuer, in Marlen, in Auenheim, in Links, überall, wo unsere Geschwister herkommen und wohnen, Herr, schenke du Gnade, dass viele Menschen dir ihr Leben schenken, Buße tun, umkehren zu dir und gerettet werden und deine Wege gehen, lieber Herr. Und wir beten, Herr, für unsere Bürgermeister, wir beten für alle Menschen in Verantwortung, auch in staatlichen Organisationen, in Schulen, in Krankenhäusern, im Gesundheitswesen. Herr, wirke du durch deinen Heiligen Geist, auch in der Polizei, Armee, Herr. Wir brauchen überall die, die dir dienen und die verhindern, dass das Antichristliche überhand nimmt. Herr, du durch deinen Geist mögest wirken und dich verherrlichen. Wir beten dich an und wir geben dir die Ehre. Nimm unser Leben in deine Hände, lieber Herr. Wir meinen das ganz ehrlich und ernst und verherrliche dich zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen.
Und jetzt haben wir das große Thema vom Herrn bekommen für diese paar Tage. Gottes Politik. Wir hören so viele Nachrichten, was die alles in der Regierung beschließen, beschließen, beschließen. Alles ohne Gott. Töricht. Das geht nicht um die Wahrheit und die Gerechtigkeit. Und sonderbar, wie auch Bruder Jens gesagt hat, das ist wie Raubtier. Das ist wie Raubtier. So klassifiziert Gott die Nationen, die ohne Gott leben wollen. Und die EU hat ja nun diese Absicht und Beschluss, dass sie wollen ohne Gott regieren. Sie wollen nicht, dass dieser, der Herr Jeshua, der von Gott gesalbt ist, als König in Zion über sie regiert. Und deswegen geht alles schief und in den Abgrund. Gott sei Dank, das sind einige, die streiten gegen den Strom, aber das ist sehr, sehr schwierig. Aber wir folgen dem Lamme und schwimmen gegen den Strom. Lebendige Fische, die schwimmen gegen den Strom. Und das ist dann umso mehr überwinden. Wir haben gestern Abend gesehen, eine Seite von Gottes Politik heute, und das ist seine Strategie, und er hat uns den Sieg gegeben. Und durch seinen Sieg auf Golgatha siegen wir. Indem wir seinen Sieg verkündigen, ist das nicht wunderbar? Noch bevor sie stritten, die hatten gar keine Gelegenheit, denn mit dem Feind zu streiten, denn die hatten Gott gepriesen für seinen Sieg. Und als sie kamen, waren alle die Feinde geschlagen. Und so ist es, wenn wir dem Herrn vertrauen und ihm danken für seinen Sieg auf Golgatha, ist der Feind geschlagen. Er wurde geschlagen von dem Lamm auf Golgathas Kreuz. Das ist Gottes Strategie, Gottes große Weisheit. Durch das Blut des Lammes ist unsere Sünde getilgt und vergeben und er wird es nicht mehr erinnern. Bedingung, dass auch wir unseren Mitmenschen alles vergeben und auch vergessen, was geschehen ist. Wegen so großer Gnade, die Gott uns gegeben hat. Aber heute Morgen werden wir eine andere Seite betrachten von Gottes Politik heute. Und das ist die Politik des ganzen himmlischen Jerusalems heute. Eines erfüllt alle Herzen oben in dem himmlischen Jerusalem. Denn die Hochzeit des Lammes ist vorhanden. Und ein solches Fest ist noch nie gefeiert worden im Reiche Gottes. Das größte Fest, was der Vater seinem lieben Sohn bereitet hat, seine Herzensfreude, eine Braut für ihn zu bekommen. Das ist das große Ziel. Und das füllt alle Herzen im Himmel. Ein wunderbares Buch ist herausgekommen. Heaven awaits the bride. Der Himmel erwartet die Braut. Das ist die Politik des Himmels. Ganz präzis in einem Satz gesagt. Alle warten mit Gespanntheit auf den Moment, wenn der Vater zu seinem geliebten Sohn spricht: Nun, mein geliebter Sohn, gehe und empfange die Braut, die ich dir bereitet habe. Und sofort wird der Herr herniedersteigen mit seinen heiligen Engeln. Die Posaune Gottes wird geblasen und in einem Nu werden die Erlösten in Jeshua, die brennende Herzen haben in Liebe zu ihm, plötzlich verwandelt und entrückt werden in Wolken dem Herrn gegen. Und dann werden wir alle Zeit bei ihm sein. Das ist Gottes Plan, Gottes Ziel. Das ist die Politik des Himmels, was unser Herzen erfüllen würde. Und diesen Plan führt Gott zum Ziel. Und wir lesen jetzt von Gottes Plan, den er schon ausgedrückt hat. Vor 3000 Jahren, aber nicht nur vor 3000 Jahren kommt dieser Plan, sondern er ist vor Grundlegung der Welt. Das betont der Apostel Paulus besonders in Epheserbrief, aber auch in anderen Briefen, den Plan Gottes, den er gelegt hat vor Grundlegung der Welt. Und im Hinblick auf diesen Plan hat Gott die physische Schöpfung als eine Illustration, was jedes Kind eigentlich verstehen könnte, damit wir verstehen Gottes wahren geistlichen Plan. Und dieser Plan, das ist so wunderbar, das steht ausgedrückt, gerade sonderbar, denkt euch die Rotte Korahs, die wurde ja verschlungen in den Abgrund. Verschwanden waren am nächsten von den Leviten vor dem Heiligtum im Vorhof und hatten einen ganz köstlichen Dienst. Aber das war ihnen nicht genug. Sie wollten noch räuchern wie die Priester. Und so maßen sie sich selbst an und brachten Räucherwerk, obwohl Moses sie warnte gegen solche Vermesslichkeit. Und die taten es und die Erde verschlang die ganze Rotte von Korah. Aber da waren einige Söhne von Korah, die einfach nicht mitmachten. Und wir lesen jetzt ein prophetisches Gedicht von diesen Söhnen Korahs, was auch mit Musik begleitet war. Ganz wunderbar, während sie spielten, so haben die dieses göttliche Lied empfangen von Gott. Und da steht geschrieben in diesem Psalm 45, da steht: Dem Vorsänger mag Lilien von den Söhnen Korahs ein Lehrsalm, ein Lied der Lieblichkeiten. Es wallt mein Herz von gutem Worte. Ich sage meine Gedichte dem König. Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Und so schnell, wie wir auch singen in unserer Gemeinde, wurde dieses Lied spontan durch den Heiligen Geist gegeben. Und solches gibt auch Gott heute in der Gemeinde. Und nun fängt es an. Du bist schöner als die Menschensöhne. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet ewiglich. Gürte dein Schwert um die Hüfte, du Held, deine Pracht und deine Majestät, und in deiner Majestät reite. Glücklich hin um der Wahrheit willen und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Und Furchtbares wird dich lehren deine Rechte. Deine Pfeile sind scharf. Völker fallen unter dir, im Herzen der Feinde des Königs. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewiglich. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Hier wird der Herr Jeschua Gott genannt, weil er ist. Er ist der eingeborene Sohn des Vaters. Und es steht, Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Genossen. Myrrhen und Aloe, Kassia, duftenden Aromas, sind alle deine Kleider. Aus Palästen von Elfenbein erfreut dich Saitenspiel. Hier wird die königliche Hochzeit beschrieben, die uns erwartet. Königstöchter sind unter deinen Herrlichen, die Königin steht zu deiner Rechten in Gold, prachtvoll, die Braut des Lammes, ganz in Gold von Ophir. Dann steht weiter, Königstöchter sind unter deinen Herrlichen, die Königin steht zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Und dann ein Wort des Königs an seine Braut. Höre, Tochter, siehe und neige dein Ohr und vergiss deines Volkes und deines Vaters Hauses. Und der König wird deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so huldige ihm. So bete ihn an, steht auf Hebräisch. Und die Tochter Tyrus, die Reichen des Volkes, werden deine Gunst suchen mit Geschenken. Ganz, und das ist heute. Ganz herrlich ist des Königs Tochter drinnen. Von Goldwirkerei ist ihr Gewand. Drinnen im Heiligtum, im Gemach des Königs. Der König hat mich in seine Gemächer gezogen und seine Liebe über mir. Sein Panier über mir ist die Liebe. In bunt gewirkten Kleidern wird sie zum König geführt werden. Jungfrauen hinter ihr her, ihr Gefährtinnen, werden zu dir geführt werden. Sie werden geführt werden unter Freude und Jubel. Sie werden einziehen in den Himmel, in den Palast des Königs. An deiner Väterstadt werden deine Söhne sein. Zu Fürsten wirst du sie einsetzen auf der ganzen Erde. Ich will deines Namens gedenken, lassen alle Geschlechter hindurch. Darum werden die Völker dich preisen, immer und ewiglich. Oh, das ist ein wunderbares prophetisches Lied. Weil der Herr Jeschua überwunden hat auf Golgatha. Deswegen bekommt er diese herrliche Gabe von seinem Vater im Himmel. Wie ist das wunderbar? Du bist schöner als die Menschensöhne. Der Zahlenwert beschreibt, wie Jesus gegeißelt wurde und seine Haut wurde aufgepflügt auf den Rücken, um uns Heilung durch seine Striemen zu geben. Wie er gekrönt wurde mit Dornen und das Blut floss über sein Angesicht und dann fielen die runter und sagten, heil dir, König der Juden, spöttisch, standen auf und schlugen ihn mit einem Stock auf seine Dornenkrone, dass die Dornen tief hineindrangen. Ich habe selbst erlebt, den blühenden Dornbusch gerade zur Passazeit, Pesachzeit, Osterzeit bei Israel. Und ich versuchte, einen Zweig mitzunehmen, der prachtvoll die Blüten von diesem Dornenbusch, die strahlen wie Gold, wie reines, herrliches Gold. Aber die Dornen waren spitz und hart und ich fuhr mit meinem meinem lieben Sohn Jedidja. Wir fuhren da und ich versuchte, so einen Zweig mitzunehmen auf den Gepäckträger hinten. Aber die stachen hinein in meinen Körper und das Blut floss. Ich versuchte, irgendwie ihn einzuwickeln. Das war unmöglich. Die Dornen drangen durch. Ich konnte auch keinem Briefträger zumuten, dass er das Paket bringen sollte mit der Post. Denn die Dornen drängen durch. Mit dieser Krone wurde der Herr gekrönt, der Herr der Herrlichkeit, und verspottet und angespien. Und man schlug ihn ins Angesicht. Und erst dann, stand nur still da und blickte hin auf zu seinem Vater. Saß und vertraute seinem Vater. Da war kein Gericht, keine Rache in seinen Augen. Nur Gnade, Gnade flehte er zu Gott für uns. Und dann wurde er hinausgebracht, und als er nicht mehr tragen konnte, dann wusste der arme Kyrene, Simon von Kyrene von Afrika, sein Kreuz tragen hinter ihm her. Er kam dann nach Golgatha und da legte er sich selbst frei auf die Kreuzesbalken, streckte seine Arme aus. Die anderen, die gekreuzigt wurden, große Verbrecher, die schrien und haben sich geweigert und was. Aber Jesus streckte seine, schnell stand er auf und kniet und sagte, ja, Vater, und streckte seine Hände aus und große Nägel wurden geschlagen durch seine Hände und Füße und das Kreuz wurde aufgerichtet und gestoßen in die Erde und das Blut floss über seinen Leib. Da haben viele gerufen, heil dir, König der Juden, denn Pontius Pilatus hatte angeordnet, dass eine Überschrift sein sollte, Jeschua, der Nazarener, der König der Juden. Und die haben gesagt, wenn du der König der Juden bist, steige vom Kreuz herab und wir wollen an dich glauben. Jetzt rette dich selbst. Und Jeschua hat gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Durch dieses Wort bin ich zum Glauben geworden und ein Christ geworden, von oben geboren, aus Gottes unendlicher Gnade. Das ist unendliche Liebe. Er gab sein Leben für uns auf Golgatha und hat uns erlöst durch sein Blut, so viele, die ihn annehmen im Glauben, von aller Gewalt des Teufels. Und noch mehr, er hat uns vereinigt mit Gott und er kauft zu Gott mit seinem Blut. Und der Vater hat uns seinen geliebten Sohn geschenkt als Braut. Das ist die Frucht von seinem Opfer. Das ist die Sehnsucht seines Herzens. Du bist schöner als die Menschensöhne. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet auf ewig. Die Worte Jesuas auf dem Kreuz, das ist überwältigend. Nicht nur das Leiden, das machte nicht den größten Eindruck auf mich, sondern die Worte Jesuas, Vater, vergib ihnen. Und er kümmerte sich um einen Schächer, der Buße tat. Und er kümmerte sich um seine liebe Mutti, der da weinend stand am Fuß des Kreuzes. Keiner von seinen Jüngern konnte verstehen, was da geschah. Und allein trug er den und nahm auf sich den Fluch des lebendigen gerechten Richters an unserer Stadt und sprach, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er wurde verlassen. Er ist der Blitzableiter und der Blitz des Zornes Gottes schlug in ihn hinein. Da hat er verschmachtet. Und dann gleich hinterher, nachdem er sagte erst, mich dürstet. Und man brachte ihm Essig mit Galle vermischt, Hass und Bosheit und Bitterkeit bis zuletzt. Und dann sagte er, es ist vollbracht. Und Hände befehle ich meinen Geist. Denn trotzdem er stellvertretend litt für unsere Sünde und den Fluch Gottes auf sich nahm an unserer Stadt, war er vollkommen eins mit dem Vater, ewiglich vereinigt. Und ihm sogar auf dem Kreuz hat er seinen Vater gepriesen. Das steht in Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann steht im dritten Vers, doch du bist heilig, der du thronst auf den Lobgesängen Israels. Jesus hat gesiegt im Lobpreis Gottes auf dem Kreuz. Es ist unfassbar groß in dieser dunkelsten Stunde. Hat auch die Macht des der Finsternis zersprengt mit seinem hellen Licht. Und er sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und atmete aus. In dem Moment starb er, als er starb, wo hat er den Kopf der alten Schlange zermalmt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und wir haben diesen Sieg gestern Abend betrachtet. Und jetzt betrachten wir die herrliche Frucht und Belohnung des Vaters für seinen geliebten Sohn. Deswegen, du bist schöner als die Menschensöhne. Wegen dieser Leiden. Kein schöneres Bild kenne ich von dem Herrn Jesus als dieses, das der Heilige Geist uns geoffenbart hat von der Heiligen Schrift. Jesus, der Gekreuzigte, gerade in diesem Leid. Und seine Worte der voller Liebe, die fließen aus seinem zerbrochenen Herzen. Das beschreibt die Schönheit des Sohnes Gottes. Und deswegen sehen wir, wie er reitet und er schießt mit dem Bogen. Das beschreibt seinen Dienst heute. Der Bogen, die Pfeile, das sind Fernwaffen. Dieser Fernwaffe, da schießt er. Und Gott hat eine Fernwaffe, so wunderbar. Mit dem Schwert kann man nur als Nahwaffe kämpfen. Da muss man gerade vor dem Feind stehen, um ihn zu töten und durchbohren mit einem Schwert. Das ist eine Nahwert. Und das ist das Schwert, ist das Wort Gottes, das wir sprechen, wenn wir Gottes Wort sprechen im Glauben. Und dann durchbohrt der Heilige Geist die Herzen der Menschen. Und so als der Herr auf Erden war. Aber diese Fernwaffe benutzt der Herr, dass der Bogen des Gebets und die Pfeile der Gebetserhörung und er schießt mit seinem Bogen, als Stephanus im Steinhagel stand oder fiel zu den Füßen des Herrn und sagte, Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht, vergib ihnen diese Sünde. Und wegen seines Gebets wurde Saulus von Tarsus, der härteste der Pharisäer, getroffen und kurz danach fiel er zu den Füßen des Herrn Jesus und übergab sein Leben und kapitulierte total und wurde nun ein brennender Zeuge und setzte fort, gerade wo Stephanus starb. Da greift er die Staffel und läuft weiter mit der frohen Botschaft als ein wahrer Zeuge des Herrn. Das ist gewaltig groß. Das Lamm in seinen Lämmlein, das ist gewaltig groß. Vicit, Agnus, Noster, Eum, Sequamur war der Wahlspruch der mährischen Brüder, die wild verfolgt wurden. Und das bedeutet, unser Lamm hat gesiegt, lasst uns ihm folgen. So sehen wir, deswegen bekommt er diese wunderschöne Braut wegen seines Dienstes, was er getan hat für uns auf Golgathas Kreuz. Und da sehen wir seine wunderschöne Braut. Und das ist die Politik Gottes. Und das geht in heuer, in diesen Tagen in Erfüllung vor unseren Augen. Und mögen wir, die wir solche Gnade empfangen haben, diese Frucht bringen, dass wir zu dieses Jahr gehören. Und dieses Jahr, das sind alle die Unwürdigsten, genau wie Jakob. Er erwählte nicht die weißen Schafe, sondern er wählte die, die Flecken hatten, die Flecken hatten und gestreift waren und so weiter, die hat Jakob erwählt. Und so hat Jeschua die Sünder erwählt und die Geringsten in dieser Welt, um die Frucht der Herrlichkeit Gottes in ihnen zu offenbaren. Paulus sagt selbst über diese Politik Gottes, das Ziel Gottes: Ich eifer um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus hinzuzuführen. Er war wie der Knecht Abrahams, der gesandt war, um eine Braut für seinen Isaac zu holen. Und so war Paulus gesandt, und das war seine höchste Sendung und das war sein Ziel. Ziel, oh, was hat Paulus geweint über die Gemeinde in Korinth. Da waren Missstände hier und da. Und was hat er geweint? Und hier mitten in all den Leiden, in diesem Tränenbrief, 2. Korintherbrief, steht hier Gottes Ziel und Paulus' Ziel in seinem Herzen: Ich eifer um euch mit Gottes Eifer. Das ist Gottes Eifer. Das ist Gottes Eifer, um Jeschua eine Braut zu geben. Oh, das ist Gottes Ziel. Sehen wir auch von anderen Schriftstellen so deutlich. Lesen wir zum Beispiel in Epheserbrief, Kapitel 5, 25 bis 27. Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heiligte, sie reinigen durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Wenn wir Gottes Wort gehorchen, werden wir gereinigt. Nicht nur durch das Blut. Erst eine Bekehrung. Wir waren Söhne des Ungehorsams. Und jetzt, durch Gottes Gnade nach Bekehrung, gehorchen wir dem Wort Gottes. Wenn wir nicht gehorsam gelernt haben, dann ist alles hinfällig. Dann predigen wir in die Luft. Die Gemeinde nicht beschlossen hat, alles, was der Herr sagt, wollen wir tun, dann wird da kein Bund geschlossen. Das war die Bedingung für die Erwählung Israels. Gott sagt, wenn ihr meiner Stimme gehorchen wollt und tun, was ich sage, dann werdet ihr mir ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk sein. Und die Antwort des Volkes war: Alles, was der Herr spricht, werden wir tun. Auf dieser Grundlage wurde der Bund geschlossen. Wo nicht eine Bekehrung geschehen ist, wo man nicht beschlossen hat, die leichten Gebote Gottes genau zu tun, aus Liebe für unseren himmlischen Bräutigam, da fehlt die Liebe. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Wer mich nicht liebt, der hält meine Gebote nicht, sagt der Herr deutlich in Johannes 14. So, dann ist der ganze Tag kein Bund und da wird auch nichts daraus. So, er heiligt und reinigt sie durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Und dann bekommen wir die Reinigung durch das Blut. Erst das Wasser und dann das Blut. Und das Blut reinigt dann alle Sünden weg, wenn wir Buße getan haben, um nie mehr die Sünde zu tun. Und dann die Heiligung des Geistes. Der Heilige Geist offenbart Christus, Messias, in uns. Und wir sind auferweckt aus den Toten durch den Heiligen Geist. Auf dass er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So, das ist die Botschaft der Apostel, was sie immer wieder verkündigen. Ich habe eine ganze Liste von diesen Sprüchen, von was die Apostel in verschiedenen Briefen, alle Apostel, ausdrücken. Und das ist der Standard Gottes, nicht so wie heute gesagt: Nimm Jesus an, dann bist du ewiglich gerettet. Und da wird die Bedingung nicht klar gesagt. Die Treue der Nachfolge, ja, nein, das ist zu billig. sondern vieles wird billig, billig, billig in dieser Welt. Darum geht es. Aber nicht bei Gott. Nein, Gottes Ziel muss klar vor Augen sein. Wir lesen auch in Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in dem Himmlischen in Christus. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt. Nicht nur 3000 Jahre her, als das Lied durch die Söhne Koras wohl gesungen wurde, sondern vor Grundlegung der Welt. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Dies ist wie ein Refrain im Epheserbrief und kommt wenigstens dreimal vor. Vers 6 hier und dann Vers 12 und dann Vers 14 wird dieses wiederholt, dass es das Ziel Gottes zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Das ist zum Lobpreis seines Namens. Wir sind für seine Verherrlichung. Gott in seiner großen Barmherzigkeit will alle retten, die seine Gnade echt wahrhaftig annehmen in Jeshua. Aber die Braut des Lammes ist seine Herrlichkeit und Ehre. Und wie ein Vater geehrt wird, wenn seine Kinder gehorchen. Er braucht nur ein Wort zu sagen, sanft, still, leise vielleicht. Und das wird sofort getan. Statt einander, der muss zwei, dreimal sagen und das wird nur langsam, träge, unwillig und halb getan. Das ist dann eine große Schande für einen Vater. Aber welch eine Ehre. Die Menschen beobachten es und sehen auch, dass wir Christen sind und wir sprechen ein kleines Wort und sofort wird es von Herzen getan aus Liebe. Dann sind die Leute sprachlos, dann sehen sie die wunderbare Frucht vom Gehorsam des Glaubens. Und wir lesen weiter, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Erlösung durch sein Blut, welche er gegen uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst. Und nun kommt der große Plan Gottes. Gottes Ziel. Und das ist für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rate seines Willens. Keiner kann sich rühmen hier, dass Gottes Frucht aus Gnade alle die Erlösten, die preisen den Herrn für seine Gnade. Sie wissen, es ist nur aus Gnade, dass sie diese Frucht bringen durften, dass sie überhaupt überwinden. Und dann steht, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Ist das nicht wunderbar? Kommt eine Zeit, wo der Herr regieren wird in Herrlichkeit in Jerusalem, da wird jedes Wort, was er spricht, getan. Sofort. Da stehen seine Diener vor seinem Thron und er sagt zu einem Diener, tu dieses und so wird sofort getan. Der Herr König braucht nicht zweimal das zu sagen. Er tut sofort. Aber wir sind zum Glauben gekommen zuvor. Mitten in einem widerspenstigen und ungehorsamen Geschlecht. Und dann sehen die Menschen und kommen zum Glauben, wenn sie sehen den Lebenswandel der Christen. Wie wir alles tun aus Liebe und Dankbarkeit, was Gott gesagt hat, so wie geschrieben steht, das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Hängt alles nur davon ab, wo ist unser Herz? Lassen wir uns verführen von der Mode der Welt oder von der Meinung der Menschen? Oder sind wir begriffen von Jeshua, dem wir gern alles tun? Keiner von uns wird ins Gefängnis geworfen und geschlagen mit Knüppeln bis zum Tode oder Folter leiden, weil wir tun, was der Herr sagt. Aber das haben unsere Brüder auf sich genommen. Sie haben fest beschlossen, was geschrieben steht, wird getan. Und so ist die Hausordnung in Gottes Haus. Sonst ist etwas schief. So, das sollen wir nur danach trachten. Und ich kann das sagen, ich habe festgestellt, dass jedes Gebot und jede Verordnung Gottes ist in Wirklichkeit ein großer, großer Geschenk von Gott. Und damit, mit diesen Juwelen, wenn wir das tun, was er sagt, ohne zu verstehen, warum, sondern weil er es gesagt hat, dann packen wir das Geschenk aus und dann sehen wir einen kostbaren Edelstein. Und mit diesen Edelsteinen schmückt der Bräutigam heute seine Braut. Sie ist ganz wunderbar. Sie trachtet nur danach, seinen Willen zu tun. Und noch mehr, sie versteht schon aus seinen Augen zu lesen, was sein Herzenswunsch ist. Und das tut sie aus Liebe für ihn. Ich habe euch gesagt, das sind viele Schriftstellen noch von anderen Aposteln. Ich lese einige. Hier, Philipperbrief 1, 9 bis 11. Paulus bittet für die Philipper um Liebe und Erkenntnis, auf dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Tadellos in Heiligkeit. Und hier, er hat uns, hat euch versöhnt in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. So muss die Königin, die da steht, gekleidet in Gold von Ophir sein. So ist deswegen, ist sie so herrlich drinnen im königlichen Gemach. Von Goldwirkerei ist ihr Gewand. Das beschreibt seine Braut heute. Hör, die Königstochter drinnen ist gekleidet in strahlend goldgewirktem Gewand. Ich lese hier weiter, 1. Thessaloniker 3. Euch aber mache der Herr völlig und überströmen in der Liebe gegeneinander und gegen alle, gleich wie auch wir gegen euch sind, um euer Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Hebräer 12, jage dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Und Judas 24, tadellos vor seiner Herrlichkeit mit verfrohlocken zu sein. 2. Petrus 3. Da nun dies alles aufgelöst wird, welche solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottesfurcht, indem ihr erwartet und beschleuniget die Ankunft des Tages Gottes? Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, so befleißiget euch ohne Flecken und tadellos vor ihm erfunden zu werden in Frieden. 1. Petrus 1. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hoffet völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach den vorigen Lüsten in eurer Unwissenheit, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist nur einige von diesen Wörtern, die Segenswünschen, die die Apostel ausdrücken im Neuen Testament, dass der Standard der Gemeinde, seine Heiligkeit, und so ist die Königin, die Königstochter, alle wollen gern Königin sein. Oh, das wollen alle gern. Und viele Kirchen und Gemeinschaften, die sagen, oh, wir haben die richtige Lehre. Und wenn der Herr kommt, dann sind wir seine Braut. Aber das bestimmen nicht wir. Das entscheidet der Vater. Auch die große katholische Kirche, die bezeichnet sich selbst als die Braut Christi. Und die orthodoxe Kirche im Osten, ich kam zu einer Kirche in Kotinsk, die war mit Gold bedeckt. Der ganze Kuppel, Zwiebelkuppel, Riesen, mit strahlendem Gold, das strahlte weit weg von diesem armen Dorf oder Kleinstadt. Und weil Zeit war vor der Versammlung, ging ich dann mit meinen Brüdern hin, um da zu sehen, was inwendig sei. Da drinnen war alles prachtvoll mit Gold belegt und die köstlichsten Gemälde. Und da kam der Priester im wunderbaren, prachtvollen Gewand. Und er fragte, wer wir seien. Und ich habe gesagt, ja, ich bin ein Tourist aus dem Westen, ein Christ. Und ich grüße meine Brüder und Schwestern, dass der Herr Jesus kommt bald und wir sollen uns bereiten für seine Wiederkunft. Ach, sagte er, Jesus kommt nicht vorläufig. Das kann noch tausende Jahre dauern. Und dann stand er da und erzählte, wie viele Kirchen er gebaut hatte für den Herrn und so weiter. Und als er das gesagt hatte, dann sagte er, und wenn Sie auch einen Beitrag geben möchten, dann wären wir dankbar. Ich habe gesagt zu ihm, das, was ich habe, das geht für die Allerärmsten, um ihnen zu helfen, damit sie die Liebe Jesu wirklich in der Tat sehen. Dann dreht er sich um und marschierte weg. So meinen Sie, das ist Braut des Lammes? Nein. Nein, das entscheidet der Vater, meine lieben Brüder und Schwestern. Erstens, wer den Willen Gottes von ganzem Herzen tut, der ist der, der mich liebt, sagt der Herr, siebenfach in Johannes 14 und 15. Darauf sieht Gott auf unser Herz, dass wir ihn lieben, dann ist Liebe auch Tat. Und dann wird Gott gepriesen in aller Ewigkeit. Gott hat einen Plan. Seinen Sohn, den hat er gemacht zum Haupt über alles. Und er ist besonders der Gemeinde als das Haupt des Leibes gegeben. Alle anderen Menschen in der Welt, sie haben nicht diese Leibesgemeinschaft mit dem Herrn. Das hat nur die wahre, bluterkaufte Gemeinde, die mit ihm auferstanden sind, die sind sein Leib und er ist ihr Haupt und sie ist seine Braut und er ist ihr Haupt. Das ist das Gleiche. Eva gehörte zum Leib und wurde zur Braut. Und so auch die Gemeinde ist der Leib Christi und er ist ihr Bräutigam. So, deswegen, er ist das Haupt über alles. Denn er hat eine Braut, die ganz seinesgleichen ist. So ist niemand sonst. Sogar die Cherubim und die heiligen Engel im Himmel, die beten Gott an für diese wunderbare Frucht. Denn da sehen sie, da ist nur Jesus Christus allein. Alles in ihr und nichts vom eigenen Wesen. Keine Selbstsucht mehr, sondern kein Egoismus, sondern nur der wahre Ich bin, der ich bin, die Liebe. Ist das nicht wunderbar? Das ist Gottes Plan für die Gemeinde. Ob sie klein oder groß ist, das ist Gottes Ziel. Das muss erreicht werden. Und bevor die Gemeinde so ist, kann der Herr gar nicht seine Braut empfangen. Denn sonst wäre es ein großes Fiasko. Wir lesen die Gemeinde, eine Gemeinde, die entstand durch blühende Erweckung. Die Gemeinde in Laodicea. Da war eine große, große Erweckung. Und die waren brennend im Geiste in Ephesus und auch in Laodicea und in anderen Städten. Da war das Feuer des Heiligen Geistes und da war die erste Liebe. Aber als der Herr redet an die Gemeinde in Ephesus, die so begünstigt war, da sagte er, ich habe wider dich, du hast deine erste Liebe verlassen und alle deine vortrefflichen Werke taugen nichts, weil du hast die erste Liebe verlassen. Und wenn nicht du in der ersten Liebe bist, dann kann ich dich nicht annehmen als meine Braut und dann werde ich meinen Leuchter der Erwählung aus deiner Mitte wegnehmen. Dann kann sie nicht die Braut des Lammes werden. Und an die Gemeinde in Laodicea, das schreibt er diese Worte, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Aber weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich aus meinem Munde ausspeien. Ist das entsetzlich. So spricht der Herr an seine auserwählte Gemeinde. Die Braut, die der Vater seinem lieben Sohn schenkt, sie ist heiß verliebt in Jeschua. Es kommt auf die brennende Lampe an, dass wir Öl in unseren Gefäßen haben. Und das Öl ist der Heilige Geist und die Lampe ist unser Herz. Und nur die, die brennende Herzen in der Liebe Jeschua haben, kommen mit. Und die, die nicht brennende Lampen haben, bleiben zurück. Es ist nicht die Frage, ob wir die richtige Tradition und die richtige Auffassung der Lehrer und Erkenntnis der Bibel haben und so weiter. Sondern es geht um diese brennende Liebe. Dass wir brennend sind in der ersten Liebe zu dem Herrn. Und der Herr gibt dieser Gemeinde einen weisen Rat und sagt, ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert in Feuer, auf dass du reich werdest und weiße Kleider, auf dass du bekleidet werdest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe deine Augen zu salben, auf dass du sehen mögest. Welche Worte. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, das in Feuer geläutert ist. Hier, wir wissen alle, das geht hier nicht um Gold und Geld bei dem Herrn. Das ist das Geringste und nichts wert. Sondern es geht um das wahre Gold, wie wir lasen, Psalm 45, zu deiner Rechten steht, die Könige in Gold von Ophir. Ganz herrlich ist das Königstochter drinnen, heute. Von Goldwirkerei ist ihr Gewand. Gold, das ist die göttliche Natur. Deswegen war alles drinnen im Heiligtum mit Gold bekleidet. Alle Geräte, alle Gegenstände in dem Heiligtum Allerheiligsten und Heiligen in der Stifthütte waren mit Gold bekleidet. Und deswegen ist auch die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das strahlt wie Gold. Und das ist durchsichtiges Gold, das ist das ewige Gold, nicht das vergängliche Gold, sondern das ewige Gold. Und das ewige Gold ist Gott, die göttliche Natur. Er ist alles in uns und Gott ist die Liebe. Und wir sind in ihm verschwunden. Und wie sollen wir Gold kaufen, in Feuer geläutert? Wie sollen wir das? Und wie sollen wir, was können wir damit bezahlen? Wir haben nicht viel Geld und damit bekommen wir keine Gnade von Gott. Aber wie? Das ist ein Tauschhandel. Und wir sollen unser Leben ganz neu auf Gottes Altar legen. Und dann, wenn wir uns selbst ganz aufgeben und alles, was wir sind und haben, ihm übergeben, dann gehört es ihm, was auf den Altar Gottes gelegt ist, ist heilig dem Jahwe. Und dann werden wir verwandelt in göttliche Natur und Christus ist in uns. Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist Gottes Ziel. Christus in euch, die ganze Fülle Christi, muss offenbar werden in den Gliedern seines Leibes. Das ist gewaltig. Gott will nur seinen Sohn in uns sehen und weiter nichts. Wie der Vater sich geoffenbart hat in seinem eingeborenen Sohn, so ist der Sohn geoffenbart in seiner geliebten Braut. Christus ist ihr Alpha und ihr Omega, der Erste und der Letzte, eins und alles. Sie ist verschwunden in ihm und liebe Brüder, ist das nicht gnädig von Gott? Wir dürfen uns dem Herrn darstellen. Paulus sagt, ich ermahne euch Brüder, durch die Erbarmungen Gottes euer Leiber dem Herrn darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Gottesdienst ist und wird verwandelt in eure Gesinnung. Siehe, das ist das Brandopfer. Das tägliche Brandopfer, Tamid, bedeutet beständiges Opfer, das immer gebracht wurde. Jeden Morgen früh stand Jeshua früh auf, allein ging er hinaus an einen Ort und da betete er allein vor Gott und legte sein Leben ganz neu in seines Vaters Hände, ja auf Gottes Altar der Liebe. Und da geschieht die Verwandlung in göttliche Natur. Wir dürfen alles dem Herrn übergeben. Und dann verlieren wir uns selbst und gewinnen ihn stattdessen in seiner ganzen Fülle. Das ist ein mächtiger Tauschhandel. Das ist Gottes Gnade. Und das ist eine Ehe, wo man einander liebt. Der Bräutigam hat sein Leben für uns gegeben, in dem schweren Kreuzestod auf Golgatha, nach einem Leben voll von selbstlosem Dienst. Und nun die Antwort seiner Braut, sie legt ihr Leben ganz total auf Gottes Altar der Liebe und da brennt das Feuer. Willst du brennen im Heiligen Geist werden? Willst du zurückkehren zu der ersten Liebe? Lege dein Leben ganz auf Gottes Altar. Denn auf Gottes Altar brennt immer das Feuer Gottes, der Heilige Geist. Und da wirst du heiß, kann ich dir sagen. Legst du dich im Namen Jesuas, lässt du dich legen auf Gottes Altar, im Namen Jesu Christi, um Jesu Christi Blutes willen, nimmt Gott dich an. Und du bist ein lebendiges Brandopfer und du wirst verzehrt in der Liebe Gottes und du wirst gar geläutertes Gold. Das ist Jeshua, Jesus Christus in dir. Dein Eins und Alles. Und dann bist du brennend in der ersten Liebe. Du kannst nicht liegen auf dem Altar Gottes, ohne heiß, heiß, heiß zu werden, mein lieber Bruder und Schwester. Und da nimmt Gott uns an, auf den Altar der Liebe. Da geschieht die Verwandlung. Lasst uns das keinen Tag versäumen. Gott hat verordnet, es soll ein beständiges Opfer sein. Es muss von ganzem Herzen sein. Und solche, die sich selbst aufgegeben und verworfen haben, aber Gott übergeben, um nur ihm zu leben, da nimmt Gott uns an. Aber 99% nimmt Gott uns nicht an. 90 oder 99% nimmt Gott gar nicht an. Nur wer von ganzem Herzen sich total dem Herrn übergibt und lässt sich legen im Namen Jesu Christi auf den Altar Gottes, Gott nimmt ihn an und es wird verzehrt in Feuer und das Opfer steigt auf, genau wie als der Engel Jahwes sich offenbarte für Simsons Vater und er brachte ein Zicklein und das wurde auf den Felsen geschlachtet und auf den Felsen gelegt. Feuer ging aus dem Felsen und Gott nahm das Opfer an und der Engel Jahwes stieg in die Feuerflamme und fuhr zum Himmel. Und so steigst du mit Jeshua zum Himmel. Und so wirst du verwandelt. Das ist die wahre Himmelfahrt und die geschieht heute. Und die so mit dem Herrn oben leben, die werden auch angenommen bei seiner Wiederkunft. So, wenn ihr nun mit dem Christus auferstanden seid, suchet das, was droben ist, nicht was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen und die Hoffnung trügt nicht. Gott ist treu. So lasst uns nüchtern in der Wahrheit bereiten für Jeschuas Wiederkunft und uns taufen lassen im Feuer des Heiligen Geistes auf Grundlage von Golgathas Opfer Jeschuas. Amen. Wollen wir jetzt beten zusammen? Oh, welche Gnade du uns gegeben hast. Wir dürfen uns selbst dir erneut total übergeben, um nicht mehr für uns, sondern nur dir zu leben. Und lassen uns legen, Jeschua bringt dieses Opfer. Und wir lassen uns legen, Herr Jeschua, du legst uns auf Gottes Altar. Wir fallen zu deinen Füßen. Du nimmst uns und legst uns dieses geschlachtete Opfer auf Gottes Altar. Und du nimmst uns an. Und Gott, unser Vater, Jahwe El Shaddai, er nimmt das Opfer an in Feuer des Heiligen Geistes. Das ist die wahre Feuertaufe. Taufe uns in deinem Feuer, dass deine Liebe in uns brennt und alles verbrennt, was nicht von dir ist. Danke, Vater, danke für diese wunderbare Verwandlung auf dem Golgathas Kreuz. Wir sind mit Christus gekreuzigt, gestorben und auferstanden. Amen.